unter anderen Umständen. Wie doppeldeutig der Titel von Verena Tekes Erstling ist, das merkt man erst, wenn man das Buch liest. Ein Roman über Kinderwunschbehandlungen und den ganz normalen Wahnsinn drumherum. Oder vielleicht mit noch ein bisschen mehr Wahnsinn? Es sei nicht zu viel verraten, aber ich habe mich sehr gefreut, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen und wir haben uns sogar persönlich getroffen. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Sozusagen Heimspiel für dich und für mich, ich hatte es nicht weit. Ich konnte dich hier treffen im Schwabeländle sozusagen. Verena Theke ist zu Gast im Podcast Die Leserinnen mit ihrem Roman Unter anderen Umständen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, herzlich danke für die Einladung, liebe Christina.
Sehr, sehr gerne. Ich habe dein Buch gelesen und habe sofort gedacht, das ist ein Thema, was unbedingt in den Podcast kommen muss. Mhm. Vor allem, weil es kein Sachbuch ist, sondern ein Roman, der uns das Thema reproduktive Gerechtigkeit, Kinderwunsch, Kinderwunschwege so ein bisschen näher bringt. Und ich finde es immer so eine schöne Ergänzung, gerade bei Büchern, dass man A, in Sachbüchern die schlauen Fakten lesen kann, aber ohne die Romane wäre das nichts, für mich zumindest, weil man da den Gefühlen nochmal nachspüren kann.
Genau, ich glaube, das ist auch so das, was für mich das Wichtigste war. Also ein Sachbuch dazu wäre ich gar nicht, in der Lage, weil ich nicht dieses fundierte Wissen über Reproduktionsmedizin habe, dass ich so breit ein Sachbuch schreiben könnte. Das wäre jetzt auch nie mein Anliegen gewesen. Aber diese Gefühlsebene, das war eben das, was mich, glaube ich, auch zu dem Thema gebracht hat.
Du bist in Stuttgart geboren, hast Theater und Film und Fernsehwissenschaften studiert, Germanistik auch und arbeitest jetzt eigentlich am Theater, steht in deiner Bio zumindest. Du lebst mit deiner Familie in Berlin, wo sonst, ein guter Ort, um kreativ zu arbeiten. Ja. Und unter anderen Umständen ist dein Debütroman Ariana Barbori, die viele aus Social Media kennen und die ja auch ihren Kinderwunschweg ganz transparent und erlebbar beschrieben hat und dokumentiert hat, sagt über dein Buch, so ehrlich, dass es weh tut und so humorvoll, dass es tröstet für alle, die wissen, wie es sich anfühlt und für alle anderen, um es zu verstehen. Schöneres Kompliment kann man eigentlich deinem Buch nicht geben, dem möchte ich mich direkt anschließen.
Oh, danke. Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als mir dieser Blurb zugeschickt wurde, dass Ariana das gesagt hat über den Roman. Ja, das war für mich auch das, was ich, also ich dachte so, okay, da steckt jetzt alles drin, was ich wollte. Ja, weil ich erstens einfach authentisch darstellen wollte, wie es für mich, also ich kann ja direkt sagen, dass ich eben auch sehr viele Kinderwunschbehandlungserfahrungen habe, wie es sich für mich angefühlt hat und das eben authentisch und transparent darzustellen. Dabei aber auch diese ganzen skurrilen und witzigen Dinge, die man so erlebt, die ja, ja, witzig ist so schwierig gesagt, weil es ist ja immer witzig und traurig oft zugleich. Genau, das aber irgendwie auch zu transportieren und eben einfach auch einen Roman zu schreiben, der nicht nur für Betroffene ist, sondern eigentlich alle ansprechen soll, weil ich einfach glaube, dass es ein Thema ist, worüber wir uns alle auskennen sollten, austauschen sollten, darüber reden sollten und offen damit umgehen sollten.
Ich sag's dir ehrlich, ich habe ein paar Stellen geskippt zwischendrin, also beim ersten Lesen, weil ich echt Angst hatte. Weil Hosen runter, also auch ich habe eine Kinderwunschbehandlung hinter mir und ich hatte schon ein bisschen Sorge, was es mit mir macht, aber ich habe es ja zweimal dann gelesen, also die Stellen in der Vorbereitung habe ich dann mir nicht nochmal erspart, sondern habe die alle nochmal gelesen und die sind zum Glück nicht so, also ich nenne es jetzt mal retraumatisierend, weil man schon, man würde sagen alltagssprachlich eine Ochsentour durchmacht. Weil das ist schon kein Spaziergang, das ist nichts, was einfach man so in der Lunchbreak mal schnell macht, obwohl man es dann im Zweifel in der Lunchbreak schnell machen muss, was ja das Absurde daran ist, weil es schon intensiv ist und genau das ist ja auch das Gefühl, was in dem Buch rüberkommt. Manchmal dachte ich mir dann wieder, zum Glück ist es nicht so krass intensiv, wie ich es manchmal empfunden habe. Mhm. Wie hast du da versucht, irgendwie die Waage zu halten? Weil ich habe zum Beispiel, ich habe gedacht, diese Freundin, die Hannah trifft, wir reden gleich darüber, worum es eigentlich geht, aber Hannah hat diese Freundin und diese Freundin, die ist sowohl wichtig, weil sie das Gleiche erlebt hat, aber auch, weil es bei ihr noch mal krasser war.
Ja, genau. Also ich habe schon versucht, dass Hannah ist die Protagonistin, die das alles erlebt mit ihrem Partner Tanner. Und dass es jetzt keine Geschichte ist, die so sehr medizinisch zum Beispiel, also es ist jetzt nicht so, dass wir ganz, ganz viel erfahren, woran es jetzt bei ihr oder bei ihrem Partner liegt, weil ich es schon so breit wie möglich machen wollte. Und es ist auch eine Anfangsphase. Die Geschichte beginnt damit, dass sie sich in Kinderwunschbehandlung begeben und wir erleben die ersten 9 Monate. Und irgendwann machen sie auch eine Pause und solche Dinge. Also das heißt, es ist, würde ich sagen, noch nicht diese Phase, wo es schon so heftig, so hart wird, wie es für manche anderen Frauen in der Realität ist. Ja, da wollte ich, glaube ich, einfach auch nicht so heftig rein wie bei dieser Freundin Janine, die sie kennenlernt, die das dann nochmal, ne, die nochmal einfach das alles nochmal toppt an Gewaltigkeit, was ihrem Körper oder ihr als Frau einfach durch diese Reproduktionsmedizin und durch diese Behandlungen widerfährt. Da ist Hannah wirklich noch so ein bisschen der softere Kurs. Ja, ja.
Du sagst es gerade schon, wenn man sich in so eine Behandlung begibt, da wird man schon auch krass Expertin für alle möglichen Körperwerte. Das eine Triggerwort hast du aber auf jeden Fall drin gelassen und das kennt jede meiner Freundinnen, bei der es nicht so geklappt hat, im Zweifel mit dem zweiten Kind, das Anti-Müller-Hormon. Das war so eine bezeichnende Stelle, weil jede Person, die versucht hat, Kinder zu kriegen und dann irgendwann mal sich in den Weg begeben hat, rauszufinden, warum das jetzt nicht sofort klappt, warum man sich nicht locker machen muss, in Urlaub fährt und dann irgendwie schwanger zurückkommt, die stolpert über dieses Anti-Müller-Hormon und das ist das Damoklesschwert. Ja. Das ist die Personifikation der biologischen Uhr.
Ja, genau. Also das ist ja auch ein Begriff, den man davor irgendwie noch nie gehört hat und man betritt diese Kinderwunschpraxis und man wird plötzlich nur noch über diesen Wert definiert oder insgesamt, also man betritt ja so eine Kinderwunschpraxis und gibt so ein bisschen seinen Körper ab und jetzt macht ihr da mit und wird mit irgendwelchen Werten bombardiert, die einem aber selten erklärt werden. Ja, genau, und da ist eben auch dieser Anti-Müller-Hormonwert, der eben bei ihr dann auch schon auf einem dramatisch schlechten Stand ist und sie sich eben mit Mitte 30 dann schon sehr, sehr alt fühlt.
37 ist Hannah. Das ist schon, also in Kinderwunschkreisen ist es praktisch schon, da bist du automatisch risikoschwanger, wenn du über 35 bist. Kriegst gleich den Haken in Mutterpass, wenn du das Glück hast, einen zu kriegen. Und mit 37, da sind auch die in der Klinik schon so, ach, da skippen wir vielleicht direkt alles. Lassen Sie uns gleich mal die In-vitro-Fertilisation anschauen, also die künstliche Befruchtung. Es gibt ja auch noch andere Wege. Tanner und Hannah machen das auch. Aber man rutscht ziemlich schnell rein und dann entwickelt es so einen Sog. Und ich finde, bei Hannah kann man sehr schön diesen Weg mitgehen, wie sie da immer tiefer reinrutscht, wie sie auch immer mehr ihren Körper beobachtet, wo alles immer mehr gedeutet wird. Ist es jetzt ein Zeichen dafür, dass am Anfang sind sie so locker und finden sich heiß und sexy und haben Spaß. Das ist auch Teil von cis-heteronormativen Beziehungen, wenn man ein Kind haben will, dass man irre viel Spaß hat beim Probieren und dann irgendwann halt nicht mehr so. Aber dass sie eben immer mehr da so reinrutschen. Ja. Was ich total interessant fand, war vor allem beim zweiten Mal und ja, vielleicht habe ich da meine eigene Beziehungsnaivität nochmal gespürt. Beim zweiten Mal in der Vorbereitung dachte ich so, boah, du hast echt viele Red Flags bei Tana eingebaut. Und beim ersten Mal habe ich da voll drüber weggelesen. Und beim zweiten Mal dachte ich so, what the hell? Was ist eigentlich mit Tana?
Ja, sag mir mal deine Red Flag.
Also zum Beispiel ist es sehr ungewöhnlich, aus Erfahrung kann ich das sagen, es ist sehr ungewöhnlich, in Berlin einen Mann zu treffen, der dir sofort sagt, dass er sehr gerne Kinder hätte. Mhm, also ich könnte mir Kinder super vorstellen, Kinder toll, lass es uns tun. Ich bin in dich verliebt, let's have babies. Das ist faktisch unmöglich. Also für mich ist, also ich habe auch in Berlin gelebt und in Berlin sind ist Tinder und alle Nachfolgeplattformen. Man legt sich nicht fest, man ist gerne lang sehr jung. Es gibt tausend Möglichkeiten, auch mit Mitte 50 noch sich wie mit Anfang 30 zu fühlen und zu verhalten und so zu leben. Niemand muss da erwachsen werden oder über solche Dinge nachdenken. Und Hanna zieht ja erst nach Berlin. Also Hanna kommt aus einer behüteteren, aus einem kleineren Umfeld, da hat man einen Freund, da lebt man zusammen und kommt dann nach Berlin und läuft ausgerechnet an Tana ran, der ihr sagt, ja, das finde ich auch super. In Berlin, die Wahrscheinlichkeit, Wahnsinn.
Ja, genau, aber das ist so ein bisschen, ich wollte, dass das so ein bisschen, es ist so ein bisschen dieses Verrückte, weil es in dem Moment nicht mehr so richtig erwartet wird bei ihr und eben auch, genau, sie kommt nach Berlin und man denkt jetzt alles andere, als dass sie jetzt da diesen Typen findet, der sagt, komm, wir gehen das an, was du dir davor die ganze Zeit, also man erfährt ja immer in so kleinen Rückblenden, dass sie davor in einer Beziehung ist, wo sie sich das eigentlich auch schon alles immer wünscht, aber da so ein bisschen hingehalten wird, so dieses klassische, ach komm, wir haben noch Zeit, lass uns das mal abwarten, lass uns über das Thema später reden, wenn sie anspricht, ne, dieses Kinderthema anspricht, dass ihr das wichtig ist, wird sie in dieser vorherigen Beziehung immer hingehalten und ja, dann kommt sie so nach Berlin und es ist alles so, diese ganze Erwartungshaltung ist eigentlich so jetzt auf Dauersingle und das wird jetzt alles nichts. Ja, und dann ist eben aber Tanner da und der knallt das halt mal so hin. Aber es entwickelt sich ja dann bei ihm auch in eine andere Richtung im Verlauf des Romanes, dass er eben dieses leichte Hinsagen, ja, ich will das, das gelingt ihm noch, aber als es dann ernst wird und eben nicht ganz so nach Plan läuft und mit dieser Leichtigkeit, mit der sie sich das beide vorgestellt haben, geht er ja immer mehr in so eine doch wieder sich zurückziehende Haltung.
Ja, und es gibt noch ein paar Red Flags. Einmal spricht sie, das Fatale ist ja, und das ist sehr verzwickt, die Schwester von Tana ist ja ihre beste Freundin und darüber lernen die sich ja auch noch mal näher kennen, als sie nach Berlin zieht. Und da dachte ich so, hey, Hanna, du könntest ein witziges Leben haben. Idee lebt eine queere Beziehung, die hat Spaß, sie geht raus, sie hat fun, ja. Go for it, girl. Nein, sie geht sofort wieder, und als Hardcore-Feministin würde ich sagen, sie performt so wieder Weiblichkeit, Zusammenwohnen, Pärchenzeit, total, zusammen in Urlaub fahren und stürzt sich dadurch total rein und Ideal fragt sie dann irgendwann mal, hat Tana denn mal geweint? Und dann kommen sie drauf, dass Tana eigentlich immer derjenige war, der sich getrennt hat, wenn die Freundin nervt. Und dann dachte ich so, du musst trennen, Mädchen, du musst jetzt gehen.
Ja, das denke ich auch.
Großartig.
Ja, ich finde auch, also was ich zwischen den beiden, also erstens genau, das möchte ich auch sagen, weil du sagst, als Hardcore-Feministin, als mir gesagt wurde, dass der Roman so, meine Lektorin hat das zum ersten Mal, habe ich dieses Wort von ihr, dass sie so gesagt hat, du hast so einen feministischen Roman geschrieben und ich habe geschluckt und dachte so,
das war gar nicht der Plan.
weil ich sehe mich eigentlich auch als Hardcore-Feministin, sehe aber Hanna tatsächlich, noch, ich hoffe, es entwickelt sich anders bei ihr, in dieser Position, dass sie eigentlich sehr an diesen, wie du das auch sagst, cis-normativen, heteronormativen Strukturen eigentlich die ganze Zeit festhält. Ein Bild vor Augen hat, das sehr, sehr klassisch ist, was sie irgendwie, von dem sie gar nicht schafft, abzuweichen. Auch wenn sie immer wieder in so Gefühlssituationen, glaube ich, selber gar nicht so richtig begreift, warum sie dieses Bild erfüllen will oder warum ihr kein anderes aufkommt. Ne? Also es gibt da ja einmal so die Situation, da sitzt sie so am Kanal und versucht eigentlich ein anderes Bild von ihrem Leben zu finden, aber es ploppt nicht auf. Also ich wollte bei ihr schon so eigentlich eine Figur schaffen, die noch sehr an diesem klassischen Bild festhält, auch so von dieser Hochzeit träumt, aber dann immer wieder in so Situationen gerät, bei denen sie sich selber fragt, warum träume ich eigentlich von so einer Hochzeit, wo meine Familie dabei ist, obwohl diese Familie doch gar nicht die ist, die mir so richtig gut tut. Warum will ich denn so eine Beziehung haben, wenn ich merke, dass ich mit Tanner, mit meinem Freund, eigentlich keine gemeinsame Sprachebene finde? Wir es irgendwie nicht schaffen, in einer problematischen Situation uns zusammenzufinden und einen Weg zu finden, wie wir jetzt sagen, wie wollen wir damit umgehen? Wie machen wir jetzt weiter? Was tut uns jetzt gut? Was hilft uns? Wie kommen wir zu diesem glücklichen Ausgangsposition wieder zurück? Oder können wir das gar nicht mehr? Da fehlt den beiden ja immer so eine Sprache, die sie zum Beispiel, finde ich, mit Freundinnen viel, viel mehr hat.
Oder auch mit dem Freund, den sie wieder trifft.
Oder vielleicht auch mit David, genau, ja. Wo auch eine andere Ebene vorhanden ist. Ne? Ja, ja.
Wo man das Gefühl hat, irgendwie da klickt was, da schwingt was. Das geht ihr irgendwie sofort nah, den wiederzutreffen von früher. Vielleicht auch sich selber ein Stück weit in ihm wiederzutreffen.
Ja, oder so ein Verständnis füreinander, dass das gar nicht so ausformuliert werden muss. Ja, genau.
Ich habe die Stelle gefunden, wo Idil ihr das sagt. Naja, druckste sie herum. Ich weiß das doch auch nicht so genau. Nur, dass immer er es war, der die Beziehungen beendet hat. Ich war da ja nicht dabei, Hannah. Er hat nur jedes Mal erzählt, dass es zu kompliziert wurde. Ob er da geweint hat, das weiß ich nicht.
Ja.
Kompliziert, schwierig. Also, Tanner will keine Frau, die nervt. Offensichtlich. Ich habe heute erst ein Gespräch mit einer Bekannten geführt und dachte so, ich wünsche meiner Tochter mal einen Freund, der nicht eine Checkbox abhaken möchte auf seiner Liste, sondern der Frauen mag.
Ja.
Also der wirklich auch mit Mädchen sich auseinandersetzt, gerne mit denen sich austauscht, der vielleicht sogar weibliche Vorbilder hat. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber der gerne Mädchen mag, also der sie auch gerne als Person einfach mag. Und das ist schon schwer genug. Aber das wäre das Ziel. Und bei Tana bin ich mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Sie ist in Quick Win, offensichtlich ein bisschen heartbroken, in Berlin gestrandet. Ein bisschen kennt er die ja schon. Die kann nicht so übel sein, das ist die Freundin von seiner Schwester. Auch das, wer macht das? Ja? Das ist die Freundin von der Schwester, okay. Und dann kommt auch noch dieser Heiratsantrag. Und da dachte ich so, puh, das ist ja so stellvertretend für so viele Paare in Deutschland. Da wären wir beim Thema reproduktive Gerechtigkeit. Die beiden fangen also an mit In-vitro-Fertilisation, so eine Insemination, die kostet, glaube ich, so 300 Euro. Ist nicht so teuer. Das bedeutet, das ist so die Vorstufe, das ist so die softe Version. Man kriegt ein bisschen Unterstützung medikamentös. Man kriegt ein Medikament, das den Eisprung auslöst oder anregt. Und dann gibt der Mann die Probe ab, die Spaßprobe. Und dann wird praktisch zum idealen Zeitpunkt, kontrolliert durch Ultraschall, wird in einem natürlichen, möglichst natürlichen Umfeld sozusagen, nur dass eben kein Geschlechtsverkehr dabei ist, wird eben sozusagen alles in Idealbedingungen einmal gemacht. Bisschen mit Laborcharakter. Und wenn man dann den nächsten Schritt geht, kommt man schnell an den Punkt, dass echt teuer wird. Mhm. Eine künstliche Befruchtung bedeutet, dass die Eierstöcke stärker stimuliert werden. Man möchte nicht nur eine Eizelle, die springt, man möchte viele. Auch das so eine tolle Stelle im Buch, wo es darum geht, wie viele Eizellen reifen, wie viele kann man entnehmen bei der Punktion, wie viele lassen sich befruchten, wie viele entwickeln sich weiter. Dazu kommt ja noch für die SpezialistInnen unter uns, wie viele werden Blastozyten? Möchte man 5 Tage alte Eizellen oder nur frisch befruchtetes? Aber da sind wir tief im Rabbit Hole. Aber das kostet richtig Geld. Das sind richtig viele Medikamente. Da kriegt man diese tollen Thermotütchen in der Apotheke und lässt richtig Asche. Und dazu auch noch in der Klinik. Das kann man einmal machen. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann denkt man schon sehr schnell drüber nach. Ehepaare kriegen mehr Geld von der Krankenkasse. Mhm. Das kann nicht gerecht sein.
Ja.
Das ist schon heftig.
Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich ganz genauso. Du hast es ja, wir haben es im Vorfeld, haben wir darüber gesprochen. Es ist ja nicht nur so, wenn wir jetzt also von Hetero-Beziehungen sprechen, ist es dann, dass die Ehe eine Voraussetzung ist für Krankenkassen, dass sie mehr Unterstützung macht. Aber auch nur, also es sind, glaube ich, dann 3 Behandlungen, die mitfinanziert werden. Die ganzen queeren Paare zum Beispiel werden ja auch überhaupt nicht unterstützt. Single-Frauen überhaupt keine finanzielle Unterstützung, egal welche medizinischen Voraussetzungen zum Beispiel auch vorhanden sind irgendwie. Also wenn es da irgendwelche Probleme gibt, auch das hat man dann gar keine Ansprüche bei der Krankenkasse.
Das ist schon echt ziemlich heftig. Und man muss ja immer wieder überlegen, Deutschland möchte ja eigentlich Babys haben. Emmanuel Macron hat ja die Französinnen gerade aufgefordert, Babys zu machen als patriotischen Dienst. Dass Herr Merz es nicht gleich gesagt hat, wundert mich, da warte ich ja noch drauf. Dann kann man sich auch die Teilzeit sparen, wenn man ganz viele Babys bekommt. Aber dann wundert man sich wieder, das ist immer so inkonsequent. Also einerseits sagen wir möchten, dass die Menschen Babys bekommen, dass wir sie unterstützen. Es ist medizinisch nicht immer so einfach, vor allem wenn man eine lange Ausbildungszeit hat. Wir kriegen eben keine Babys mit Mitte 20,
ja.
Sondern wir kriegen sie halt eigentlich irgendwann Ü30, manchmal auch später. Manchmal ist es wie bei Hannah, dass dann nochmal irgendwie eine Partnerschaft auseinandergeht und dass man dann erst Ende 30 sich findet mit jemandem, der dann auch bereit ist, eine Familie zu gründen. Und dann braucht man medizinische Unterstützung und wird im Regen stehen gelassen. Und das sind ja genau die, wo man jetzt sagen würde, da möchte man doch auf jeden Fall, dass die Kinder bekommen. Ja? Oder auch Menschen, die sozial nicht so gut gestellt sind, aber eben nicht unterstützt werden. Also die können sich ja im Zweifel nicht mal einen Versuch leisten.
Genau, auf jeden Fall. Also es ist, allein daran werden ja schon, also es wird also schon auch so eine Schere angelegt, einfach wer sich das überhaupt leisten kann, wer das immer weiter durchziehen kann. Es ist ja auch dann so, das wollte ich bei Hannah und Tanne auch so ein bisschen darstellen, also es ist auch so ein, es ist ja ein bisschen wie so ein Lottospiel, man steckt ganz viel Geld rein und irgendwann kommen immer wieder diese Gedanken, aber es kann ja auch wirklich sein, es kommt nichts dabei heraus. Ne? Also es ist einfach ein Geld, das wegfließt und das ja, ja auch wirklich so ein, also das sind schon Summen, da muss man einfach davon ausgehen, da fallen andere Dinge weg. Also es gibt immer wieder, habe ich so gehört, so Geschichten, ne, von Paaren, die halt einfach erzählen, okay, Vergleich, also Paare, die so in der mit denen sie befreundet sind, die haben sich in der Zeit dann eben ein Haus gekauft, die haben sich in der Zeit das und das aufgebaut, die haben bei Frauen ganz oft, das finde ich so furchtbar, wirft es einen aus diesem beruflichen Feld zu einem Zeitpunkt raus, in dem man sich auch oft schon wirklich was aufgebaut hat. Und dann kommt so eine jahrelange Kinderwunschbehandlung, in die man das ganze verdiente Geld reinsteckt. Und man fällt zusätzlich auch noch aus diesem beruflichen Feld total raus, weil man es psychisch nicht mehr erfüllen kann, weil man es zeitlich nicht mehr erfüllen kann, weil der Körper total mitgenommen ist von diesen Behandlungen. Auch das ist ja eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit, die da widerfährt. Und ja, man hat ja immer diese Angst, dass man, wenn man jetzt mit einem frühen Alter schwanger wird, dass man da eben aus, oder es ist häufig der Grund, dass man noch eine Ausbildung machen möchte, dass man noch studieren möchte. Und ich finde es so wahnsinnig ungerecht, dass es dann eben später kommen kann, dass man dann aber total rausfällt über Jahre. Darüber wird ja ganz, ganz wenig dann auch gesprochen. Ne? Ich hatte einige Freundinnen, die auch wirklich aus dem Beruf ganz ausgeschieden sind. Das habe ich auch mit Janine, dieser Freundin von Hannah, angedeutet, die auch einfach erzählt, sie konnte nicht mehr arbeiten, weil das nicht mehr möglich war.
Man muss sich das auch so ein bisschen vor Augen führen. Es sind echt viele Termine dann. Man geht ziemlich oft zur Kontrolle. Man muss alles Mögliche kontrollieren lassen. Die Blutabnahmen kann man irgendwie gar nicht mehr überschauen, wie oft einem Blut abgenommen wird. Mhm. Vorher, mittendrin, nachher, dazwischen zur Sicherheit. Und man ist eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Also das ist ein zweiter Job, den man aufnimmt.
Ja. Man sitzt ja auch sehr, sehr lange in Wartezimmern. Das kommt ja auch sehr viel vor. Es ist ja nicht so, dass das dann, man kann sich das ähnlich vorstellen wie andere Arztbesuche. Das ist dann nicht so, dass man da in 5 Minuten wieder raus ist, wenn man eine Blutabnahme hat, sondern das kann dann auch gut sein, man sitzt 2 Stunden in dem Wartezimmer und da konnte man sich den Termin dann auch nicht aussuchen, sondern da wird man hinbestellt. Genau, und das kann dann schon mal so einen ganzen Arbeitstag oder auch Familientag kosten.
Ja, ich habe die lustigsten Sachen in dieser Kinderwunschklinik erlebt, aber das müssen wir vielleicht off the record besprechen. und was im Buch auch gut rauskommt, ist schon auch das gesundheitliche Risiko, das man eingeht, die Überstimulation, ja. Mehrlingsgeburten wie ein Damoklesschwert, hängt es über einem, da gibt es auch eine ganz schöne Stelle, so eine ganz kleine, wie Hannah im Wartezimmer sitzt. Meine Gedanken schwirren zwischen Überstimulation, Mehrlingsgeburten und der riesigen Angst zu versagen hin und her. Es ist ein Kampf mit mir selbst. Wie viele Eizellen schaffe ich in einem Zyklus? Wie weit kann mein Körper gehen, bis seine Grenzen erreicht sind? Ich spüre die blauen Flecken am Bauch, die Schmerzen. Der Schmerz vermittelt mir das gute Gefühl, dass ich alles gegeben habe. Mhm. Und dann kommt das Ende des Zykluses und der Körper fängt einfach an zu bluten. Und es ist jeden Monat ein kleiner Tod.
Ja, das habe ich, also ich habe den Roman ja sehr, sehr oft gelesen. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, oh wow, sie blutet ja andauernd. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, ist das irgendwie zu viel? Wiederhole ich mich zu häufig? Warum kommt das immer wieder? Und dann ist mir selber bewusst geworden, ja, genau, das will ich ja. Ich will genau das zeigen, dass es immer wieder kommt. Es ist ein laufender Prozess und man wird immer wieder in dieser Kinderwunschbehandlung, wenn man es nicht möchte, dass die Blutung kommt, immer wieder davon überrascht, dass es plötzlich da ist. Und dass dieses ganze Konstrukt, das man über einen Monat aufgebaut hat, für das man alles gegeben hat, zusammenbricht. Und ja, genau, das sind dann immer diese Situationen, in denen bei ihr auch einfach der ganze Körper einfach zusammensackt und so ihre Perspektive zusammensinkt, ja, und weg.
Bricht.
Wegbricht, ja. Danke, Christina.
Ja, aber ich finde, das ist so schön beschrieben, weil genau so ist es auch. Man soll ja sich immer locker machen und positiv sein und man schickt 1000 gute Gedanken und macht irgendwelche ergänzenden Therapien, lässt sich Akupunkturnadeln setzen oder geht zur Osteopathie oder geht zur Bauchmassage mit Spezialölen und schickt gute Gedanken und visualisiert und knüpft ein inneres Band mit dem möglichen kleinen Babylein, das sich einnistet. All so ein schöne Gedanken und wunderbare Ideen bekommt man auch, wenn man dann eben verzweifelt ist und immer mehr gute Informationen sucht, um dann eben wieder nicht performt zu haben. Also ja, der Körper wird ja zu einem Mängelexemplar. Ja. Er funktioniert nicht. Und ich kenne auch viele Paare, die keine Kinderwunschbehandlung machen, weil die Männer nicht wissen wollen, ob es an ihnen liegt. Mhm. Mhm. Auch spannend.
Ja, sehr, sehr spannend. Insgesamt finde ich, ist das ein spannendes Thema. Also einmal dieses Entspanntsein, was ja auch im Roman sehr häufig vorkommt, dass Hannah eigentlich immer dieses Gefühl bekommt, sie müsste etwas anders machen. Das fand ich eben sehr, sehr wichtig, dem Ausdruck zu verleihen, weil es ja immer wieder auf diese Frau zurückgeführt wird, dieses du funktionierst nicht, es gelingt dir nicht, du wirst nicht schwanger und irgendwas machst du falsch. Und dieses Gefühl die ganze Zeit zu haben, dass man letztlich ein bisschen dafür verantwortlich ist, dann kommen ja auch die ganzen Ratschläge von außen, mach doch mal das, fahr doch mal in Urlaub, das gibt einem ja immer das Gefühl, ich müsste nur irgendetwas anders machen und es würde gelingen. Und da das ist ja schon mal so ein falsches Bild davon, wie Frauen funktionieren müssen. Und das Gleiche, jetzt bin ich davon abgekommen, weil du hattest noch was anderes erwähnt, worauf ich auch eingehen wollte.
Diese begleitenden Therapien, Nee, da waren wir ja. Und das andere, oh, was habe ich denn erzählt? Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern.
Das fand ich zusätzlich so gut. Aber gut, vielleicht kommen wir noch mal darauf.
Jetzt, bestimmt.
Genau.
Mängelexemplarkörper. Waren wir da? Dass man einfach, dass er nicht funktioniert, er funktioniert nicht so, wie er soll. War es das?
Nee. Ja, uns fällt das wieder ein. Uns kommt das wieder.
Ich fand den Beruf sehr interessant, den du Hannah gegeben hast. Mhm. Hannah ist ja Fotografin.
Ja.
Und Hannah begegnet ihrer Freundin Janine, weil Hannah auch, und jetzt kommt wahrscheinlich was, was Ariana irgendwie lustig fand, Hannah macht auch Babyfotos. Murphy's Law irgendwie. Großartiger Plot. Hannah macht auch Babyfotos und wird eben gebucht in dieser Zeit von Janine, mit der sie so sofort klickt. Die beiden stellen fest, irgendwie, die haben Gemeinsamkeiten. Mhm. Janine hat auch eine Kinderwunschbehandlung gemacht. Und es ist unglaublich wichtig, wenn man diesen Weg geht, Menschen zu kennen, die das auch erlebt haben.
Ja.
Weil jemand, der einfach nur sich lieb hatte und dann sofort schwanger war, wird es niemals, du kannst es nicht nachvollziehen, weil das sind Extreme, vor allem psychisch, selbst wenn man körperlich gut wegsteckt, ist es psychisch wirklich viel. Und die beiden klicken total. Was ich aber so interessant finde, ist, wie Hannah funktioniert, wenn sie die Welt dann durch ihre Kamera sieht, dass sie alles erträgt und alles allem auch mit Liebe begegnen kann und auch so eine Distanz zu ihr selbst herstellen kann, wenn sie durch diese Kamera schaut.
Mhm.
Sie hat diesen liebevollen Blick auf Janine und ihr Baby. Sie findet sofort die richtigen Motive und auch eine andere Person aus ihrem Umfeld wird ja schwanger und auch da dokumentiert sie alles und bringt dieser Person, obwohl das für sie so schwer ist, so viel Liebe entgegen im Wochenbett und ist so nah. Ich fand es total berührend, diese Gleichzeitigkeit, dieses, ich kann trotzdem, mich freuen ist der falsche Begriff, aber ich kann trotzdem mich dem innig nähern oder ich kann mich dem mit meinem Herzen auch nähern, obwohl das gleichzeitig mich total erschüttert in meinen Grundfesten und mir wehtut. Und es auch was mit meinem Leben zu tun hat automatisch, weil ich das nicht habe.
Ja, das finde ich auch. Und das finde ich auch, dass ich das aber immer sehr zwischen diesen Frauenfiguren gespürt habe. Also sowohl bei Janine und Hannah, die sie da kennenlernt, bei Idil und Hannah, aber eben auch, das spielt ja eben auch eine Rolle, hast du gerade erwähnt, diese Schwesternbeziehung, also Clara und Hannah. Clara ist Hannas jüngere Schwester. Bei denen habe ich das immer dieses Gefühl gehabt, dass sie eine Verbindung haben, die sich gegenseitig stärkt und stützt. Und genau, dieser ganze Schmerz, den Hannah spürt, wenn sie dann auch sieht, in ihrem Umfeld werden andere schwanger, die ihr nahestehen. Oder Janine hat ja dann auch eben dieses Baby und sie macht dieses Fotoshooting an einem Punkt, wo sie eigentlich innerlich verzweifelt ist, dass sie kein Kind hat. Aber es wird ihr eben von diesen Frauen auch immer etwas zurückgegeben, nämlich irgendwie Halt und Verständnis dafür, dass es ihr in diesem Moment nicht gut geht. Also das spüren diese anderen Frauen immer und haben so ein offenes Ohr, keine übergriffigen Ratschläge, sondern ein, ich bin da und ich sehe deinen Schmerz.
Hm.
Und ich glaube, das lässt bei Hannah eben auch zu, dass sie diese Nähe zu denen weiterhin spüren kann und eben auch für die diese Freundin, Schwester sein kann, die beides hat, ne? Diesen Schmerz, aber gleichzeitig auch die Freude für die andere Person. Ja, und den Beruf Fotografin, da muss ich auch gestehen, habe ich es mir auch ein bisschen einfach gemacht, weil ich eben wirklich viele Frauen kennengelernt habe, die in anderen Berufen steckten und ich das wahnsinnig schwierig fand, in einem Roman umzusetzen, wenn sie jetzt einen Job hätte, der 9-to-5 in einem Büro wäre, wie sie das alles immer unterbekommt. Da habe ich mir das echt einfach ein bisschen einfach gemacht, weil ich das ein bisschen langweilig fand zu schreiben, wie sie jetzt ständig irgendwelche Krankmeldungen oder Ausreden, warum sie noch schnell irgendwo hin muss oder so, erfindet. ja, das war natürlich mit diesem Job ein bisschen einfacher. Da konnte sie ihre Termine freier legen. Wobei sie auch immer wieder in Schwierigkeiten kommt und schauen muss, wie sie da noch Beruf und Kinderwunschbehandlung miteinander vereint.
Eine der für mich zentralen Szenen ist, wo Hannah den Kuchen backt. Dieser Kuchen, also ich und Kuchenbacken, das hat eine lange Geschichte. Also wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass ganz in der Anfangszeit wir schon unglaublich viel über Kuchenbacken und Mutterschaft, gesellschaftliche Verantwortungen, die Belastungen, das geforderte Ehrenamt, all dieses Zeug gesprochen haben. Und dann kam die Wut, die bleibt, wo ich finde, der Kuchen auch so eine unglaublich zentrale Rolle spielt. Und dann kommt diese Stelle und Hannah backt einen veganen Bananenkuchen mit einem veganen Frosting obendrauf. Und ich dachte, das ist so Berlin. Und sie backt den Kuchen natürlich nicht für sich oder weil Freundinnen kommen, sondern weil Tana hat ein Fußballspiel und sie soll auch einen Kuchen mitbringen. Und sie soll ihn unterstützen und sie soll da sein und sie soll voll performen als das Frauchen an seiner Seite. Und sie zieht sich den Schuh voll an und sie kauft nicht einfach einen Kuchen an der Ecke oder bringt Kekse mit oder in Baden-Württemberg.
Oder back selber den Kuchen.
Ja, genau. Oder eine Backmischung. Oder hier in Baden-Württemberg würde man sagen, ich bringe ein paar Butterbrezeln mit. Kommt übrigens immer gut an. Luxuriös ist, wenn man ganze Brezeln mitbringt. Es gibt auch Gelegenheiten, da bringt man nur halbe Brezeln mit. Aber auch das ist ein anderes Thema. Nein, sie backt also diesen veganen Bananenkuchen mit Frosting und da steckt so viel für mich drin. Das ist so der Höhepunkt, wo sie versucht, das auch zu kompensieren, habe ich das Gefühl. Alles, was so nicht klappt auf der einen Seite, da will sie, aber mit der letzten Rille kratzt sie ihre Kraft zusammen, um dann nochmal eine extra Anstrengung zu machen, um extra nett zu sein, um extra lieb zu sein und vielleicht auch Liebe zurückzuwünschen, was dann ja im Desaster endet. Aber diese Szene, die hat mich fertig gemacht. Da war so viel drin. Und dass dann alles so fürchterlich wird, ich möchte hier keine Spoiler sagen, aber ich finde den Schluss einfach großartig. Ich finde den Schluss deines Buches Chapeau,
danke.
Weil man könnte ja jetzt denken, okay, man folgt einem Paar, das ist ein bisschen schwierig, man hat so ein paar Side-Stories, da geht's mal in Rückblenden, hast du ja auch erzählt, man erfährt was aus der alten Beziehung, aus der Jugend von Edil und Hannah auch, wie sie sich als Mädchen gesehen haben. Man folgt ihr so ein bisschen auf ihrem Weg aus verschiedenen Perspektiven, lernt sie richtig kennen. Und man könnte ja sagen, ja, okay, where is the story?
Mhm.
Aber die Red Flags werden immer mehr und es endet wirklich in einem fulminanten Clash. Also das ist wirklich ein Plot-Twist, den habe ich nicht erwartet.
Ah, schön.
Und man wünscht ja alles und nichts, weil egal, was dann passiert, ist eigentlich eine Katastrophe. Es ist Wahnsinn. Also so eine Schachmatt-Situation, egal was dann passiert, es ist krass. Und ich möchte es auf keinen Fall verraten. Es ist eben nicht nur eine Nacherzählung einer Paargeschichte, sondern am Ende steht wirklich alles auf dem Spiel. Und gleichzeitig wünsche ich Hannah das ganze Buch über, dass sie mal für sich überlegt, ob sie überhaupt Kinder möchte. Ich habe ihr das ganze Buch über so gewünscht. Als sie Janine kennenlernt, da gibt sie dann mal ins Suchfenster ein, Adoption. Okay, es gäbe ja auch andere Möglichkeiten. Mhm. Und du hast schon gesagt, sie sitzt mal am Ufer. Ich kann es mir vorstellen, Berlin-Kreuzberg-Maybach-Ufer. Sie schaut aufs Wasser,
genau.
Menschen mit Bierflaschen laufen vorbei.
Aber auch mit vielen Kinderwägen, ne?
Ja, genau. Und man denkt so, Mensch, Hannah, du bist doch genau an dem Ort, wo so viele Möglichkeiten sind. Guck doch mal über deinen Tellerrand raus. Eigentlich ist dein Leben reich, du machst so coole Sachen, du hast coole Freundinnen. Du gehst mit Idyll aus und merkst, es gibt auch noch eine andere Welt, mhm. die du nicht uninteressant findest. Auch hier keine Spoiler. Aber da gibt es immer wieder Türen und sie geht nicht durch.
Sie geht nicht durch, ja, genau. Ja, das ist sowas und deswegen, ich kann nicht verraten, dieses Ende ist eigentlich mein Anfang. Also ich habe, diese Geschichte ist zu mir gekommen durch das Ende. Also ich hatte die letzte Seite ist meine erste Seite. Ich hatte das Ende geschrieben von dem Roman und daraus wollte ich eine Geschichte machen. Also das war für mich einfach dieser Ausgangspunkt. Und ich freue mich jetzt immer, wenn mir Frauen schreiben, dass sie so wütend sind am Ende, dass sie so eine Wut verspüren, weil das ist eigentlich das, was ich so schön finde, weil ich eben genau wie du jetzt sagst, auch ganz oft denke, ja, Hannah braucht diese Wut, um zu erkennen, hey, genau das, was ich jetzt gerade alles erlebt habe, das will ich gar nicht. Und ich will darüber nachdenken, was ich anderes will. Und ich brauche andere Vorbilder, ich brauche andere Leben, die ich sehen kann, ich brauche andere Bilder und die brauchen wir, glaube ich, alle. Und deswegen ist es so wichtig, über solche Themen zu sprechen, damit sich vielleicht andere Bilder öffnen, die sich Hannah in dieser ersten Zeit, in diesen ersten 9 Monaten einfach nicht öffnen. Oder wie du sagst, es öffnen sich kleine Türen, aber sie geht nicht durch. Ja, das ist was, also ich mache mir als mittlerweile Mutter auch oft Gedanken, dass ich eben denke, ja, das ist was ich jetzt als Mutter auch meinen Kindern weitergeben kann, dass es eben nicht nur diesen einen Weg gibt. Ganz besonders wichtig ist mir das bei meiner Tochter, dass ich ihr eben sage, du kannst später mal Kinder bekommen, wenn du es kannst, wenn es gelingt, aber auch, wenn du es möchtest. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Du kannst dich umschauen, du kannst schauen, was dir noch alles Spaß machen könnte. Ohne, dass ich jetzt irgendwie sagen will, bitte bekommt alle keine Kinder. aber es muss irgendwie so ein breites Bild geben und es muss auch nicht so eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir Frauen alle Kinder haben müssen.
Ja, bei Hannah ist es nämlich so. Also Hannah sieht gar keinen rechts und links, obwohl es so viel rechts und links bei ihr gibt. Hannah kann es für sich nicht erschließen. Und bei meiner Tochter geht es mir genauso, dass ich immer hoffe, sogar, dass sie nicht nur denkt, sie wäre vollständig, wenn sie eine Partnerschaft hat oder eben diesen Boyfriend oder vielleicht Girlfriend. Ich versuche es immer ganz offen zu formulieren. Ja. Be open, wo die Liebe dich findet. Wir lieben dich, wir finden alles toll, wir wollen, dass du glücklich bist. Und dann sage ich immer ja. Und dann sagt sie immer so Sachen, so ganz romantisch. Also Mama, wenn ich dann mal Kinder habe, das sind ja dann deine Enkelkinder. Ich bin ja auch schon Großmutter mit Puppen. Also immer, okay. Da werde ich immer Oma genannt. Das finde ich ganz fürchterlich. Aber wenn ich dann mal Kinder habe und ich so, wenn du Kinder möchtest, wie dein Leben sich entwickelt, ob das zu deinem Leben passt, schau einfach. Da muss ich mich wahrscheinlich irgendwann selber frei machen und sagen, hey, dann werde ich halt keine Oma. Ich finde schon noch irgendwelche Babys, die ich knuddeln kann. Aber wenn es zu deinem Leben passt und auch sie hängt da schon so in dieser patriarchalen Erzählung, das ist dein Weg und dein Körper ist ein Wunderwerk und er ist dafür gemacht, Babys zu haben. Nee, eben nicht. Dein Körper ist dafür gemacht, dass theoretisch die Option besteht, wenn es klappt.
Genau, ja. Ja, total. Und ich muss aber sagen, mich hat das sehr beschäftigt, aber auch erst zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt. Und auch der Roman hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, dass ich eben, ja, ich bin auch so groß geworden, dass ich tatsächlich immer dachte, das gehört dazu. Also ich muss irgendwann Kinder bekommen. Und das hat auch meinen Wunsch irgendwann so riesig und groß gemacht, dass ich, als ich erfahren habe, dass es für mich schwierig werden wird, Kinder zu bekommen. Das war für mich wirklich so ein Ende, weil ich so dachte, okay, aber was dann? Also das ist doch mein Leben. Ich bekomme doch irgendwann Kinder. Ich habe eine Familie. Und diesen Punkt so zu haben, den habe ich ganz lange nicht überwunden. Also es war für mich immer so, dass ich dachte, dann geht es nicht weiter. Also wenn ich das nicht schaffe, wenn mir das nicht gelingt, dann habe ich keine Perspektive. Und erst jetzt, wenn ich viel darüber nachdenke, auch durch das Schreiben des Romanes, jetzt durch das Kinderhaben, denke ich ganz oft, wie anders hätte mein Leben auch sein können, wenn ich diese Freiheit gehabt hätte, darüber offener nachzudenken. Was will ich denn? Was, was will ich, was, also warum will ich mir zum Beispiel, warum will ich Kinder, warum spüre ich dieses Bedürfnis so sehr? Sind das äußere Einflüsse? Sind das Vorstellungen, die wir damit verbinden? Ja, was möchte ich sonst in meinem Leben? Passt das zusammen? Kann ich dann noch das und das machen, wenn ich Kinder habe? Ja, solche Dinge, finde ich, sollte man viel, viel freier überlegen können, viel offener.
Ja. Hast du ein Stück weit in dem Buch auch deinen Weg verarbeiten müssen? Hat es geholfen?
Ja, ich glaube, das hat mir auf jeden Fall, also ich glaube, ja, dass ich da viel verarbeitet habe und dass mir das auch geholfen hat. Vielleicht spare ich mir jetzt die Therapiekosten. Die Kinderwunschkosten waren ja schon so hoch. Ja, doch, es hat mir sehr geholfen, einfach darüber nachzudenken. Ja, und ich glaube wirklich auch, dass man diese ganzen Behandlungen, diese ganzen Erlebnisse, du hast ja auch schon gesagt, man macht so wunderbare Erlebnisse in diesen Kinderwunschbehandlungen oder in den Praxen, dass man das schnell entweder bei Gelingen, also bei mir war es ja dann ein Gelingen, wir haben Kinder bekommen, ganz schnell wegschiebt und überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt. Und das ist ja, dann hat man ganz andere Dinge zu tun und man schiebt das so weg. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, das kommt auch wieder hoch. Also auch, was mit meinem Körper passiert ist, was das für einen Einfluss genommen hat, wie es mir damals ging, dass nie jemand gefragt hat, wie es mir geht. Also dass es wirklich auch nur noch auf dieses Funktionieren ausgerichtet war, auf dieses Ergebnis, dieses zielorientierte, du musst schwanger werden, wie es dir als Frau damit geht, interessiert eigentlich keinen.
Die Selfcare macht man ja auch nur, um sich locker zu machen, weil man weiß ja, man muss entspannt sein. Das ist nichts, was man aus Liebe zu sich für sich tut, sondern es hat auch schon wieder einen Zweck.
Ja, total, ja. Und gleichzeitig hat mich das aber immer weiter beschäftigt, dieses Gefühl, und das hat eben Hannah auch sehr, was ist, wenn es nicht gelingt? Und das hat mich in dieser ganzen, man lernt ja dann auch in den Kinderwunschpraxen, oder ich bin sehr offen mit diesem Thema umgegangen, habe auch später sehr viele Frauen kennengelernt, die ähnliche, gleiche Erfahrungen gemacht haben, die auch Krisen in der Partnerschaft bewältigen mussten, bei denen das dann aber nicht gelungen ist, und dieses, wie geht es dann weiter, das hat mich, glaube ich, wahnsinnig beschäftigt. Dieses Gefühl zu haben, dass man nicht weiß, wie geht es dann weiter. Hm. Und das ist ja was Hannah eben auch die ganze Zeit begleitet.
Ja, und ich glaube, dass es auch gesellschaftlich unterschätzt wird. Also ich glaube, sowohl der Exit, also die Behandlungen zu beenden.
Wann bricht man das zum Beispiel ab? Auch das finde ich so, das ist so ein, das ist ja eine Dauerbelastung, die man hat. Dieses, die ganze Zeit dieses Gefühl, wie lange machen wir das noch? Wie lange ziehen wir das noch durch? Das ist ja was, das beschäftigt einen ununterbrochen.
Das ist wie eine Slotmaschine.
Ja.
Wir haben jetzt schon so viel reingesteckt, wenn wir jetzt aufhören, dann wären wir aber blöd. Ich kenne ein paar, die haben die Entscheidung bewusst getroffen und ich habe meinen absolut höchsten Respekt. Die haben sich dann für Adoption entschieden und haben gesagt, wir machen das auf keinen Fall weiter. Ich finde es unglaublich stark. Ich kenne auch Paare, die sich getrennt haben. Nach einer Fehlgeburt hat er dann gesagt, er wollte das nie. Auch großartig. Also da kommen psychische Herausforderungen auch, die man auch nicht mehr alleine bewältigen kann. In dem Fall wurde das stationär aufgefangen. Also das Loch, wenn man sagt ja immer, das Leben fußt auf mehreren Säulen. Ja, aber wenn es mehr als eine Säule weghaut, dann wird es sehr wackelig.
Ja, genau. Das ist ja auch so ein bisschen mit meinem Titel wollte ich das auch so ein bisschen, dieses unter anderen Umständen. Also auch bei Tanne und Hanna denke ich immer, ja, wie wäre diese Geschichte verlaufen, wenn sie sofort schwanger geworden wäre? Ich will nicht behaupten, dass sie besser war. Also ne, das wollen wir gar nicht sagen, aber es wäre etwas anderes. Und diese, ja, das ist eben das, was ganz schön ist, dass das Leben eben die unterschiedlichsten Umstände bereithält. Nur Frauen ermutigen möchte, eben ihren Weg zu gehen und zu sagen, hey, aber ich muss auf mich schauen und immer auch mich im Auge behalten. und nicht einem Bild einer Frau entsprechen.
Das ist eben feministische Arbeit, liebe Hörenden, dass man versucht, diese patriarchalen Schuppen, die man auf dem Körper hat und Prägungen, dass man wirklich versucht, die zu durchschauen, abzulegen, sich selbst zu verstehen, zu schauen, bin das ich, ist das eine gesellschaftliche Idee von dem, was ich sein soll. Und es kann ein ganzes Leben lang dauern, bis man einen kleinen Clou hat, wer man da eigentlich selber ist. Ich wünsche es jüngeren Frauen gerade sehr. Da habe ich manchmal das Gefühl, zum Teil haben die andere Voraussetzungen und können mit einem anderen Fuß starten, zumindest wenn sie ein offenes Elternhaus haben, haben die teilweise andere Optionen, über sich selbst nachzudenken. Ich finde zum Beispiel, Nonbinarität ist da total hilfreich. Einfach sich zu überlegen, ich kann auch noch mir überlegen, ob ich mich anders definieren möchte. Ja, einfach absolut, als Option, finde ich großartig. Ja. Hätte ich mir sehr gewünscht als Teenager.
Ja. Ja.
Du lebst ja in keiner cis-heteronormativen Familie. Du hättest denn auch einen queeren Roman draus machen können, hast es aber nicht.
Ja, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, war dieses Ende da und da war eben einfach war diese Geschichte, also die ist mir wirklich einfach so zugeflogen, dass ich diese cis-heteronormative Beziehung im Kopf hatte. Ich glaube, meine eigene Geschichte und eine queere Geschichte mit Kinderwunschbehandlungen zu schreiben, wäre mir tatsächlich an diesem Moment, an dem ich angefangen habe zu schreiben, zu nahe gewesen. Ich glaube, das hätte ich einfach nicht geschafft. Da brauchte ich schon auch so einen distanzierten Blick auf dieses Paar. Und ich fand aber tatsächlich diese Konstellation einfach sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, gerade in diesen Kinderwunschpraxen, in diesen Behandlungen, aber auch später als Mutter, bin ich natürlich in einem Umfeld, das sehr viel mehr cis-heteronormative Beziehungen in meinem Umfeld sind, die ich einfach erlebe, die ich beobachte, in denen ich Dinge sehe, wo ich sage, funktionieren so Beziehungen? Wollen wir solche Beziehungen? Ja, das fand ich einfach wahnsinnig spannend. Also ich glaube, das war dann das, was meine drängendere Frage war. Und ich muss auch sagen, ich habe selber, ich habe auch Beziehungen zu Männern geführt und kann da auch aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Also ja, das kam einfach mehr zu mir.
Ich hätte dir das auch zugetraut, ohne cis-heteronormative Beziehungserfahrung. da gibt's ja genug Vorbilder drumherum und auch popkulturell. Auf dem Herweg habe ich mir noch gedacht, das würde mich aber interessieren. Also gerade wir Feministinnen, die wir dann doch irgendwie noch an den Männern hängen und uns zwischendrin denken, da gibt's ja inzwischen auch schon Bücher, lesbisch in 10 Schritten. Ja. Well, es ist immer noch eine Option. Nee, aber es gibt schon sehr viele in meinem Freundeskreis, die sagen, das ist der letzte Mann, der bei mir wohnen darf. Also da sind ziemlich viele schon ziemlich klar in ihrer Entscheidung. Und also nicht, dass diese Dinge schon beendet sind, aber da würde jetzt nichts mehr kommen. Den Kompromiss geht man nicht nochmal ein. Aber das würde mich so interessieren. Und vielleicht ist es eine Idee für den nächsten Roman, weil queere Familien anders funktionieren. Die haben nicht diese Rollenprägung. Entweder wenn zum Beispiel zwei Männer Eltern werden, haben die keine, du hast Mutterinstinktprägung. Ja, da funktioniert es schon mal ganz anders. Wenn zwei Frauen Mütter werden, funktioniert es auch wieder ganz anders. Die haben gewisse Prägungen, aber haben sich mit ihrem Leben noch mal ganz anders auseinandergesetzt. Das würde mich so interessieren. Mhm. Und da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Also wenn du einen queeren Familienroman mit Liebe und Zuneigung und Unterstützung, die Tana jetzt nicht so drauf hat, ich würde es sofort lesen.
Ja, okay. Auftrag angenommen, Christina. Ja, finde ich auch auf jeden Fall spannend. Genauso spannend aber auch, das muss man auch wirklich immer sagen, ist das auch in queeren Familien muss ich selbstkritisch sagen, wir auch darauf aufpassen müssen, dass wir nicht in solche Muster, also dass wir solche Muster adaptieren oder versuchen, auch diesem Familienbild auch irgendwie zu entsprechen. Ja, das finde ich eben super spannend und eine Herausforderung und eine Challenge, die ich total wichtig finde für alle, dass wir insgesamt sagen, hey, vielleicht können wir dieses Beziehungsmuster sowieso überhaupt mal überdenken und öffnen und breiter werden lassen vielleicht. Also das finde ich sehr, sehr spannend.
Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir werden uns wieder unterhalten. Ich bin auch geduldig und freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Ja.
Ich wollte an der Stelle nochmal der Location danken. Wir sitzen uns ja hier in Person gegenüber und dürfen im Caro Familienzentrum im Waiblingen heute unterschlüpfen. Vielen, vielen Dank. Ein ganz wunderschönes Haus mit wunderbaren Angeboten für Mütter mit Kindern, für Familien, für Bildung, für Beratung. Hier ist wirklich alles unter einem Dach in einem sehr großen Gebäude. Das hat mich sehr beeindruckt. Vielen Dank. Auch,
ja, auch von meiner Seite. Das ist ganz toll, dass wir hier sprechen durften. Die Alternative wäre die Couch meiner Mutter gewesen. Und
die hätte ich auch
das
genommen.
Das hätten wir auch genommen. Aber es ist hier doch ein sehr, sehr schöner Ort.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns einfach wieder, wenn dein nächstes Buch erscheint.
Das machen wir. Danke dir, Christine.
Ich möchte ganz herzlich allen danken, die durch ihre Unterstützung auf Steady die Zukunft dieses Podcasts sichern. Valerie aus Zürich in der Schweiz, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Jutta aus Friedberg, Anna aus Marbach, Inga aus Bad Hersfeld, Nicole aus Wien in Österreich, Sabine aus Köln, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich in der Schweiz, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dülmen-Rohrup, Barbis aus Wien in Österreich, Sandra aus Bielefeld, Nevenka, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Laura aus Hahn, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfi aus Marbach am Neckar, Monika aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf, Daniela aus Bolsøya in Norwegen, Lisa aus Marbach am Neckar, Nicola aus Heidelberg, Jana Lea, Marina, Sandra, Kasia. Ich danke euch sehr. Wenn auch du dabei sein möchtest und deinen Namen hier hören möchtest, dann schau in die Shownotes, dort verlinke ich meine Steady-Seite. Für jedes Portemonnaie ist das richtige Paket dabei, ganz bestimmt. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.